Hallo, guten Morgen zusammen. Ich freue mich super sehr, euch alle zu sehen und heute da zu sein. Und ich muss echt sagen, ich bin selber so beschenkt mit dem Genesis-Projekt. Ich liebe es und ich habe mich schon so auf den Tag gefreut, bis ich euch endlich erzählen kann, was ich entdeckt habe. Und ich bin einfach total beschenkt. Ich habe den Eindruck, dass Gott wirklich uns nochmal so zeigt, schau, das ist meine Idee mit euch Menschen. Das ist so mein großer Plan, meine Geschichte, in die du mit einsteigst, wo du dazu gehörst. Und wir kommen ja von der Urgeschichte her jetzt, das hat die Ursula letztes Mal auch nochmal so schön gesagt, bisher die Kapitel 1 bis 11. Die Urgeschichte nimmt man an, das ist eigentlich eine rückwirkende Prophetie und man nimmt an, dass Mose, der ja auch Bildung hatte und so weiter und schreiben konnte, der das aufgeschrieben hat. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und jetzt beginnt mit dem Kapitel 12 die Geschichte der Erzväter, so wird es genannt. Das ist eigentlich das, wo Gott die Geschichte wie mit den Menschen nochmal beginnt, wie nochmal ein Anfang mit seinem Volk, mit seinen Leuten. Und hier beginnt man sagt, dass das dann auch immer weiter erzählt wurde, nochmal weiter erzählt, von dem Vater zu dem Sohn, zu dem Enkel und so weiter. Wir kommen her von der Geschichte. Wir hatten das letzte Mal noch ein bisschen was von Noah, dann der Turmbau zu Babel. Und da hieß es dann am Schluss, dass Gott heruntergefahren ist und die Sprachen verwirrt hat. Und ich muss da echt nochmal dazu sagen, ich finde das so faszinierend. Ja, Gott hat die Sprachen verwirrt und Sprache war immer etwas, wie das Gott gebraucht hat. Ihr müsst euch nochmal vorstellen, ganz am Anfang heißt es, Gott sprach und es war Licht. Boah, Gott sprach und es war das und das und das. Gott hat alles gemacht durch das, dass er es ausgesprochen hat. Und jetzt ist diese Verwirrung und die Leute können sich nicht mehr verstehen. Und an Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Erde kam, als Jesus praktisch diese Verbindung wiederhergestellt hat, da war eine Sache, dass es neue Sprachen gab. Es gab diese Kraftwirkung und es gab die neuen Sprachen. Und neue Sprachen ist, so wie ich es verstehe, nicht nur Zungenrede, sondern eben auch, dass eine Verständigung wieder möglich ist. Auch zwischen Kulturen, auch zwischen überhaupt. Dieses Erlebnis, dass du in einem ganz anderen Land bist, Menschen triffst, die noch nie gekannt hast, die in einem ganz anderen Kulturkreis aufgewachsen sind und die plötzlich dir so nahe sind, weil sie auch an Jesus glauben, das finde ich sensationell. Und dass du ein Verständnis hast auf einer Ebene, das ist eigentlich die Wiederherstellung von diesem Fluch. Und das finde ich jetzt auch für unsere Geschichte heute ganz wichtig, weil Gott ist es ja wichtig, dass wir uns verstehen. Es ist wichtig, dass wir in Beziehung zueinander treten können und auch zu ihm. Und so beginnt dann am Ende von dem 11. Kapitel, werden wir nochmal, das ist so kurz die Einleitung, hineingenommen in die Familiengeschichte Terachs. Terach war der Vater von Abraham. Da heißt es, ab dem Vers 27, das ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran zeugte Lot. Und dann heißt es weiter, und das finde ich schon mal das Erste, was sehr wichtig ist. Haran starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahm sich Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und so weiter und so weiter. Und dann heißt es, Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Und dann kommt dieser Satz, da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai und Abraham und führte sie aus Ur in Chaldea, um in das Land Kanaan zu ziehen. Das ist schon mal interessant, da war schon mal die Idee, nach Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Interessanterweise hieß dieses Haran genauso wie der eine Sohn. Habe ich auch zuerst gedacht, komisch, aber ja, so ist es einfach. Und Tarach wurde 205 Jahre alt und starb dann in Haran. Also nochmal, der Vater Terach kam ursprünglich aus Ur in Chaldea. Das ist ganz im Osten nochmal, also das ist so heutiger Iran, so diese Richtung kann man sich, ich habe euch auch eine Karte mitgebracht, kommt nachher noch. Genau, und dann heißt es eben, dass Abram, hieß ja erstmal Abram, später hieß er Abraham, Vater der Erhabenheit ist die Übersetzung. Und dann heißt es, sie dienten fremden Göttern, zum Beispiel dem Mondgott, war ganz typisch in dieser Zeit. Sarai hieß zum Beispiel auch Ehre des Mondgottes, also dieser alte Name von Sarah. Und es heißt, sie kennen Gott nicht. Sie kennen Gott nicht. Und dann ist es so, dieser eine Bruder stirbt und es ist ja immer eine einschneidende Sache in einer Familie. Es war damals auch einschneidend, also das ist, man denkt manchmal, die hatten so viele Kinder, da fällt es nicht so auf. Nee, das stimmt einfach nicht. Das hat natürlich was gemacht, auch mit der ganzen Familienstruktur. Plötzlich hat der Sohn wurde dann dem Abraham zugeteilt oder er durfte die Verantwortung für den Neffen praktisch übernehmen. Genau. Und dann sind sie aufgebrochen. Gut, sie waren Nomaden. Es war jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber sie waren auch wieder immer wieder lange Zeit an einem Platz. Sie brechen auf von Ur in Chaldea nach Haran. Auch schon eine große Reise. Und dann heißt es eben von der Sarai, von der Frau Abrahams, dass sie unfruchtbar war. Was für ein Handicap. Was für ein Makel. Eigentlich war das ein Scheidungsgrund. Schon damals. Es war wirklich was ganz Schlimmes. Es ist heute noch schlimm. Es ist auch etwas sehr Verletzendes. Aber es war damals eigentlich, es hat bedeutet, wenn es kein Erbe gibt, geht es nicht weiter. Also es gibt kein Überleben für die Sippe, für die Familie. Also etwas ganz Schwieriges. Eigentlich denkbar schlechte Ausgangsbedingungen. Und doch kommt jetzt in diese Geschichte rein, also das ist jetzt die Vorgeschichte, wir befinden uns also in Haran und jetzt kommt das Reden Gottes in diese Geschichte rein. Gottes grundsätzlich ursprüngliche Idee, dass er in diese Beziehung mit den Menschen möchte, das passiert jetzt wieder. Seine Gegenwart, dieses Gegenübersein, dieses Ich will Kontakt haben, das passiert jetzt. Gott sucht den Kontakt, es wird persönlich, er spricht und wieder dieses Sprechen, er spricht. Und wir wissen inzwischen, dass es, wenn Gott spricht, das ist gewaltig. Was zeichnet den Abram aus? War er besser als die anderen? War er klüger? War er braver? Wissen wir eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Er war kinderlos. Das war eigentlich ein sichtbares Makel. Wirklich. Und da fällt mir wieder dieser Vers ein aus dem Korintherbrief, wo es heißt, das Geringe vor der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, hat er erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist. Also Gott hat einen ganz anderen Blick auf die Dinge, einen ganz anderen Maßstab. Vielleicht wirklich auch, um sich zu verherrlichen, um zu zeigen, ich hab eine ganz andere Idee. Ich schaue mit ganz anderen Augen auf die Dinge. Das ist das Geheimnis. Durch die Not, und es war eine Not, und es ist eine Not, durch diesen Zerbruch, vielleicht war er offener, der Abraham. Vielleicht war er demütig. Vielleicht war er einfach bereiter, weil er auch nicht zufrieden war mit dem, wie es ist. Er hat irgendwie gemerkt, da muss es doch mehr geben. Was hat ihn bewegt, dass er so offen war? Hat er vielleicht schon mal vom Noah gehört, diesem Verrückten, der da 70 Jahre lang eine Arche gebaut hat? Vielleicht hat sich das doch irgendwie rumgesprochen. Ist ja auch irgendwie verrückt, oder? Wir sind doch geschaffen für ein Gegenüber. Und es gibt doch dieses Lied, etwas in mir. Etwas in mir sagt mir, da muss doch was sein. Das kann doch nicht alles sein. Grundsätzlich ist es so, es gibt keine Vorbedingungen für die Erwählung. Einzig das Hören und das Bereitsein. Und jetzt kommt Gottes Wort zu Abraham. Und das verändert alles. Das ist wie ein Neustart, wie ein Bingo. Diese Schöpferkraft und das verändert alles. Und der Herr sprach zu Abraham, so heißt es hier. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. In ein Land, das ich dir zeigen, ein Raum zum Leben. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Was für eine Verheißung. Und ich will dich segnen, also ausrüsten, beschenken. Begaben. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Das ist der Auftrag. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Das ist der Schutz. Gott gibt ihm auch einen Schutz mit. Ich passe auf dich auf. Keine Sorge. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Jetzt kommt die große Geschichte wieder ins Spiel, die wir heute noch erleben, wo wir Teil davon sind. Du bist gemeint. Er spricht ihn direkt an. Du bist gemeint. Du machst den Unterschied. Gottes Wort an Abraham. Da heißt es der Herr und hier steht El Elyon. El Elyon ist der höchste Gott oder der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Boah, plötzlich hat er sowas wie einen Namen, ja? Dieser Gott spricht Gott an. Abraham ist angesprochen. Angesprochen, da bewegt sich was in mir. Wenn ich angesprochen, wenn wir sagen, das hat mich angesprochen, dann hat sich was in mir bewegt. Und seine Antwort ist Vertrauen. Er lässt sich drauf ein. Ist es zu einfach? Was ist dein Wort von Gott? Wir brauchen immer wieder ein Wort von Gott. Was ist euer Wort von Gott? Gottes Zusage, Gottes Versprechen. Mein Wort, meine Worte, ich kann euch ein paar aufzählen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen, hat Gott zu Josua gesagt. Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Dein Gebet wurde erhört, Zacharias. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir und helfe dir. Zu Josua, was er euch sagt, das tut, sagt Maria. Hat mich auch mal sehr, sehr angesprochen. Siehe, ich will Neues schaffen, es wächst schon auf aus Jesaja. Sorgt euch nicht, euer Vater im Himmel weiß doch, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Was ist euer Wort? Spontan habt ihr ein Wort, was euch immer begleitet, wo ihr sagt, da hänge ich immer wieder, das treibt mich immer wieder an. Die Wahrheit wird euch frei machen, Halleluja, das liebe ich auch. Ihr dürft ruhig reinrufen. Manchmal redet Gott ganz deutlich im Alltag. Manchmal durch sein Wort, durch die Bibel. Wir haben die Bibel, das ist so eine Schatzkiste. Manchmal sind es in Gedanken. Ich habe vor einiger Zeit, musste ich eine Entscheidung treffen manchmal. Und das war nicht aufzuschieben. Und ich habe wirklich dreimal an diesem Tag von drei verschiedenen Leuten den gleichen Satz gehört. Die haben gar nichts miteinander zu tun gehabt. Und es war wirklich so, wie Gott sagt, ja, so machen wir es jetzt. Ein anderes Mal weiß ich zum Beispiel, am Anfang der Krankheitszeit vom Daddy habe ich wirklich eine Zusage von Gott bekommen. Ich weiß noch genau, wo ich da war, wie die Umstände, ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß, wie Gott zu mir gesagt hat, es wird zur Verherrlichung dienen. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. Und das ist auch was es trägt mich. Dieses Wort trägt mich. Es fordert mich heraus und es trägt mich. Hörst du seine Stimme? Hörst du sein Reden? Jesus sagt, dass seine Kinder seine Stimme hören, dass wir sie unterscheiden können. Gott redet mit mir. Gott redet durch Eindrücke, durch Gedanken, durch Bibelworte, durch Träume, durch Visionen, durch andere Menschen und auch durch Umstände. Gott sagt zu Abraham, du bist gesegnet. Das ist eine Zusage, ein Versprechen. Das ist eine neue Perspektive. Also er bietet ja auch was an. Er sagt nicht nur, du horchst mir jetzt, was ich sage, wird gemacht. Ne? Wir sagen manchmal, wenn die Kinder fragen, warum, sagen wir einfach, weil ich sage. So einfach macht sich Gott nicht. Er hat ja was angeboten. Er sagt, und das spürt der Abraham. Das ist nicht so easy gewesen. Er rüstet ihn aus. Er beschenkt ihn. Bist du ausgerüstet, gerüstet für das, was dir begegnet? Beschenkt, um für andere ein Segen zu sein? Wenn ich selber beschenkt bin, kann ich großzügig geben. Gott, der Allmächtige, geht mit Immanuel. Gott geht mit uns. Und dann kommt dieser Aufbruch. Wir wissen nicht, wie lange das noch gedauert hat. Ja? Hat es 2 Wochen gedauert oder ein halbes Jahr oder 3 Tage? Wissen wir nicht. Also zumindest hat er einen riesen Hausstand damals schon gehabt. Das muss ja erst mal alles zusammengepackt werden. Wer mal mit 3 Kindern in Urlaub fährt, weiß, was man da alles mitnehmen muss. Gut, Kinder hat er ja keine gehabt, aber seine Knechte und so weiter haben ja Kinder gehabt. Und dann heißt es, da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und er war 75 Jahre alt. Und dann haben sie er nahm eben seine Frau mit, die Sarai, und den Lot, den Sohn seines Bruders, mit aller Habe, die er gewonnen hatte, und die Leute, die er erworben hatte in Haran, also es war schon ein größeres Sippel, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und da taucht es wieder auf, das Land Kanaan. Wenn man letzte Woche, wer nicht da war, gerne nochmal nachhören. Schwester Ursula hat die Völkertafel erklärt und Kanaan war ein Sohn von Ham. Und das heißt, dass die Kanaanitern werden die Knechte sein von den anderen. Also kann man da nochmal nachlesen. Ganz spannend. Also diese Völkertafel, das ist relativ kompliziert oder ja, man muss sich schon intensiver damit beschäftigen, wenn man das möchte. Aber das erklärt so manches, wo wer gewohnt hat und warum und wieso. Also, und sie kamen in das Land und Abraham durchzog das Land bis an die Städte Sichem, bis zur Eiche More. Und es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter in diesem Land. Aber wie gesagt, genau. Und dann ist das zweite Mal, dass Gott nochmal zu Abraham redet. Da erschien der Herr wieder El Elyon dem Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Und so wohnte er dort im Gebirge östlich von Bethel, im Westen von Ai und so weiter, oder Ai im Osten, Bethel im Westen, und baute dort dem Herrn einen Altar und man rief den Namen des Herrn an. Also was für ein Unterschied. Vorher gab es das gar nicht und jetzt entwickelt sich diese Beziehung. Also er hat auch den Namen Gottes angerufen. Später, in der späteren Geschichte, gibt es dann auch, dass Abraham mit Gott diskutiert hat. Also von dem her, da ist auch ein Dialog, hat er stattgefunden. Und dann zog Abraham weiter ins Südland. Und eins muss man sich klar sein, das war keine Urlaubsreise, ja? Das war so eine Reise, da kommt man nicht wieder zurück. Das waren ja riesige Entfernungen. Ur ist ganz da im Osten, Haran ist da oben, dann hier runter, hier sind die Sachen so ein bisschen aufgeteilt. teilt Ägypten, das ist die Sinai-Halbinsel, dieser Zacken da unten. Also da kann man sich das so ungefähr vorstellen, wo sich das bewegt. Und nochmal, Abraham war 75 Jahre alt. Er macht sich auf, er hat es einfach gemacht. Im Hebräerbrief heißt es mal, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Gehorsam heißt für mich hören und tun. Als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und so war er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung. Und sie wohnten dort in Zelten. Und dann heißt es nochmal im denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister der Schöpfer Gott ist. Also das wird im Hebräerbrief auch nochmal weitererzählt. Hören und tun. Manchmal frage ich mich nochmal die Situation vom Abraham. Also er hat immer noch keine Kinder. Und dann hast du so einen nervigen Bruder nebendran. Ich sage es jetzt einfach mal so. Also Brüder können schon manchmal nerven, Schwestern auch. Und der hat ihm immer vorgemacht, was er alles für eine tolle Familie hat und was da alles super läuft. Glaub mir, der hat echt die Schnauze voll gehabt. Das muss man auch sehen. Er hatte keine Perspektive dort, wo er war. Es hat sich ja nichts mehr bewegt. Also dieses Wort von Gott, das kam ihm, ich kann auch sagen, gerade recht. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat Gott noch eine Idee. Die Frage für uns, wo müssen wir vielleicht mal aufbrechen aus diesem Vertrauten? Wo muss ich vielleicht was zurücklassen? Vaterland, Verwandtschaft? Was sind das manchmal für Muster, für Prägungen, wo wir auch so ein Stück weit gefangen sind? Manche Sachen sind nicht immer gut. Oder man hat sich so damit abgefunden. Aber ist es immer richtig? Es ist, wenn keine Entwicklung mehr stattfindet, wenn alles so stagniert, ist es da vielleicht nicht mal an der Zeit, rauszugehen, Vater und Mutter zu verlassen? Interessant, es kommt später auch wieder vor, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird als Zeichen der Reife. Oder an einer anderen Stelle heißt es mal, ein Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Also dieses Rausgehen ist ein Gottesprinzip. Altes Loslassen. Was für einen Rucksack trägst du noch mit dir rum? Was ist deine Antwort auf das Wort, das Gott zu dir sagt? Hast du Gott schon geantwortet? Dein Leben ist eigentlich die Antwort. Leben ist Aufbruch, das gehört zusammen. Es gibt große freiwillige und auch unfreiwillige Aufbrüche, die neuen Lebensabschnitte, die äußere Gründe, die zu einem Aufbruch führen. Aber es gibt auch immer wieder kleine Aufbrüche. Kein Ort, kein Mensch, keine Gewohnheit, kein Umstand ist ewig. Leben ist Bewegung. Und es setzt auch uns immer wieder in Bewegung. Ich gebe zu, da haben wir nicht immer Lust dazu. Es ist auch manchmal anstrengend. Das war auch anstrengend, das Aufbrechen. Also bequem ist anders. Und trotzdem aufbrechen mit leichtem Gepäck. Und großer Verheißung. Steh auf, mach dich auf. Ein Tourist ist mal in einem Kloster gekommen, hat dort übernachtet. Und als er so die Kammer gesehen hat, war nur ein Bett und ein Stuhl. Und er sagt so zu dem Mönch, wo sind denn Ihre Möbel? Und dann sagt der Mönch zu ihm, wo sind denn Ihre Möbel? Sagt er, ja, ich bin ja nur auf der Durchreise. Sagt der Mönch, ich auch. Das gefällt mir. Da spricht mich was an. Da merke ich, dass da was Leichtes dabei ist. Was muss ich denn vielleicht loslassen, damit ich aufbrechen kann? Lohnt sich der Aufwand? Lohnt sich das neue Land? Lohnt es sich, sich auf den Weg zu machen? Was ist denn dein Land? Ich will noch mal dieses Bild nehmen, dass Gott uns eigentlich ein Land gegeben hat. Ein schönes Land wird mir zugemessen, so heißt es in Psalm 16. Das Los ist gefallen auf ein gutes Erbe. Jeder von uns hat einen Platz von Gott bekommen oder bekommt einen Platz. Und wir wissen zum Beispiel, eine Pflanze, die am falschen Platz steht, die geht ein. Und ein anderes Bild für das Land ist auch ein Garten. Wo blühst du auf? Was ist dein Ding? Wo bist du am richtigen Platz? Wo kannst du dich entfalten? Und wenn das nicht so ist, bist du vielleicht irgendwie noch nicht angekommen? Es gibt immer wieder Veränderungen. Ja, es gibt verschiedene Jahreszeiten, Jahresabschnitte. Welchen Vertrauensschritt muss ich vielleicht jetzt gerade gehen? Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind auf dem Weg unterwegs. Wo muss ich was loslassen, um losgehen zu können? Das Meer teilt sich erst, wenn man läuft. So war das damals. Und wenn Gott sagt, sein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, dann leuchtet es manchmal erst, wenn man Stück für Stück beim Gehen, wie so ein Weg, so ein Gartenweg, wo das Licht immer erst angeht, wenn man an der Stelle ist. Manchmal kommen dann Umwege. Das war tatsächlich beim Abraham auch so. Natürlich, dann kommt so der Alltag. Also wir machen uns auf zu dem neuen Land. Super, wir sind voll motiviert und dann kommen die Umwege. Der Alltag, die Herausforderungen, falsche Entscheidungen, Kämpfe, passiert immer, passiert uns auch. Was ist deine Herausforderung? Wo bist du gerade, wo bist du am Kämpfen? Was ist dein Stresstest? Sind es Sorgen? Ist es eine Hungersnot? Eine Hungersnot bedeutet, ja, ich krieg nicht genug. Mir fehlt was. Was ist dein Mangel? Was fehlt dir? Wohin fliehst du? Wo versuchst du, das zu kriegen, was du brauchst? Was ist deine Ausrede, könnte ich auch fragen. Hat mal einer gesagt, unter Druck kommt das raus, was drin ist. Also wenn man auf eine Zahnpastatube draufdruckt, kommt dann die Zahnpasta raus. Unter Druck kommt raus, was drin ist. Der Abraham, da gehe ich jetzt nur kurz erzählen, zwei Abschnitte, die ich kurz erzählen, sind drei Kapitel, die wir heute besprechen. Der Abraham kommt unter Druck. Es ist eine Hungersnot im Land. Er hat also ein Versorgungsproblem. Er ist ja verantwortlich für, ich sage jetzt mal, für ein ganzes Dorf, ja. Und jetzt kommt er unter Druck und hat die Idee, warum auch immer, nach Ägypten zu gehen, weil es dort noch was zu essen gibt. Das wiederholt sich die Geschichte irgendwann mal nochmal. Dieses Mal war es so, ich finde, man merkt es so richtig, er hat aus Angst eine Entscheidung getroffen, das war wie eine Flucht. Und eine Flucht gibt es zu jeder Zeit. Aus Not, Katastrophen, Krieg, Hunger, Wirtschaftsflüchtlinge. Zurzeit schätzt man 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Andersrum gefragt, weißt du, wie privilegiert du bist, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du in deiner Heimat leben darfst? Weißt du das? Was treibt die Menschen oder was vertreibt die Menschen? In der Bibel heißt mal, die der Heilige Geist treibt, sind Gottes Kinder. Was treibt dich an? Wann hat der Abraham die Zusage vergessen? Wann hast du vielleicht mal deine Zusage vergessen? Wann hast du den Herrn vergessen? Das hat er nämlich irgendwie vergessen. Im Psalm 23 heißt es, dass wir keinen Mangel haben, wenn der Herr unser Hirte ist. Und dass er uns den vollen Segen gibt, überfließend. Manchmal lässt uns Gott Umwege gehen. Ja, das stimmt. Manchmal geht es durch das finstere Tal, damit wir vielleicht auch wieder merken, auch in dieser Angst oder in dieser Bedrängnis, was wirklich wichtig ist, so eine Läuterung, so eine Klärung, Umstände, die uns wieder zum Eigentlichen zurückbringen. Das weg muss, was uns belastet. Der Michelangelo ist mal gefragt worden, wie er aus so einem Marmorklotz den David machen konnte. Hat er gesagt, ganz einfach. Er hat einfach all das weggeschlagen, was nicht der David war. Ist eigentlich ganz einfach. Aber genau das ist es. Das, was nicht zu mir gehört, das muss weg. Und manchmal sammelt man so im Lauf der Zeit immer wieder so Sachen an, die man mit sich rumträgt, die gar nicht dahin gehören. Wiederentdecken, was zählt. Gott sei Dank hat Gott eingegriffen. Die Ägyptengeschichte kennt er so ein bisschen. Er hat die Sarah dann auch noch für seine Schwester ausgegeben, weil er Angst vor dem Pharao hatte. So, wenn man mit einer Lüge anfängt, dann kommt die andere hinterher. Ne? Man mauschelt sich so durch. Eigentlich hat er sich total verstrickt. Gott sei Dank, er kommt dann immer mehr unter Druck. Gott sei Dank hat Gott dann eingegriffen und holt ihn zurück. Und er kommt letztlich als Beschenkter zurück. Gott rettet die Situation. Er hat ja auch versprochen, dass er auf ihn aufpassen wird. Um im Psalm 23 zu bleiben, der Tisch ist gedeckt, auch im Angesicht der Feinde. Das ist versprochen. Es gibt eine erneute Zusage. Er erinnert ihn an die Verheißung. Abraham, wir haben doch einen Deal. Wir haben das doch ausgemacht. Interessanterweise kommt von Gott kein Vorwurf. Er hätte ja auch sagen können, mein lieber Freund, ich sag dir, jetzt machst du hier und so weiter. Kommt nicht. Es wird die erneute Zusage ausgesprochen, Gott, der Abraham macht wieder einen Altar, ein Erinnerungsstück, dieses Denkmal dran, erinnere dich. Wir wollen, ja, dass wir es nicht vergessen. Der Allmächtige, der Elion, begegnet ihm. Und immer wenn Gott uns begegnet, wenn wir in seiner Gegenwart sind und wenn das allmächtige Wort zu uns kommt, das lebendige Wort, dann ordnen sich die Dinge wieder, dann gibt es Frieden, dann kommt wieder Ordnung rein und dann gibt es auch wieder eine neue Perspektive und dann können wir Glaubensspuren hinterlassen, Segensspuren, die sichtbar und hörbar sind. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Er erinnert ihn auch an den Auftrag wieder. Was ist dein Reichtum? Wo bist du gesegnet? So gesegnet, dass du anderen davon abgeben kannst. Mehr als genug. Was sind deine Spuren, die du hinterlässt? Dann kommt nach dieser Ägyptengeschichte und dieser Wiederherstellung, kommt die Trennung von Lot. Da geht es darum, dass der Lot, dem wurde das zu eng, beziehungsweise seine Leute haben sich immer mit den anderen gekappelt. Also denen wurde das irgendwie zu eng und der Lot hat beschlossen, er macht jetzt sein eigenes Ding. Muss nicht falsch sein, ist in Ordnung. Ich denke, manchmal ist auch die Zeit, dass man bestimmte Sachen, dass da wieder eine Veränderung stattfindet. Der wurde ja auch älter mit den Jahren. Genau. Und Lot hat dann praktisch sein eigenes Ding gemacht und wieder bekommt Abraham eine Zusage von Gott. Hebe deine Augen auf und sieh aus von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, denn das ist das Land, das du siehst und das will ich dir geben, dir und deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie der Staub auf Erden. Ihr wisst vielleicht, Staub mag ich eigentlich nicht so. Weil was hat er für eine Eigenschaft? Der ist überall, überall und zwar immer. Also Staub gibt es überall und zwar immer. Gottes Nachkommen oder die Nachkommen Abrahams überall und immer. Aber er hat ja immer noch kein Kind gehabt, gell? Kurzer Einschub, da hat sich nichts bewegt in der Richtung. Und wieder baute, das war jetzt in der Nähe von Hebron, baute Abraham einen Altar. Nochmal kurz zu dieser Trennung von Lot. Was belastet dich? Wo hast du keine Ruhe oder keinen Frieden mehr? Wo passt was nicht mehr zusammen? Wo müssen wir uns vielleicht von Altlasten trennen? Von unguten, oder dass wieder Frieden einkehrt? Von ungute Bindungen, Verstrickungen vielleicht lösen? Segen gibt Freiheit und mir wird nichts mangeln. Lot geht seinen eigenen Weg, ein Stück weit einen eigensinnigen Weg. Lass mir jetzt auch mal stehen, ich gehe da gar nicht groß drauf ein. Im Grunde genommen hat er die fruchtbare Ebene gewählt. Das scheint erstmal der bessere Platz zu sein, der bequemere. Er muss aber Bedingungen eingehen mit diesen Königen. Die Frage ist, ob das so ein bisschen leichtsinnig ist, ob er irgendwelche komischen Kompromisse machen musste. Da könnt ihr euch mal näher damit beschäftigen, wenn ihr Lust habt. Das ist jetzt auch noch mal was, wo einem klarer wird, wenn man diese Völkertafel noch mal liest. Es gab damals verschiedene Großkönige im Osten und es gab in diesem Tal Sichim, das ist das heutige Salzmeer, auch sehr interessant, gab es einen Fünf-Städte-Bund. Und dieser Fünf-Städte-Bund, zu dem hat der Lot dann irgendwo dazugehört, der hat einen Krieg angefangen gegen die Großkönige im Osten. Das hat denen einfach nicht mehr gepasst. Die wollten unabhängig sein, hat aber nicht so funktioniert. Und jedenfalls gab es dann einen Krieg, wird auch ausführlich beschrieben. In Kapitel 14, Vers 1 bis 17, könnt ihr auch gerne mal nachlesen. Das Spannende ist dann, dass tatsächlich der Abraham davon mitgeteilt bekommt und sich auf den Weg macht, den Lot, der in Gefangenschaft geraten ist, wieder zu befreien. Also er hat sich immer noch für ihn verantwortlich gefühlt. Er war ihm ja anvertraut. Abrahams Stärke kommt aus dem Glauben heraus. Seine Stärke kommt durch das Gottvertrauen. Wohlgemerkt, er wartet immer noch auf die Verheißung, auf den Sohn. Als er die Verheißung bekommt, ist er 75 Jahre alt. Das hat immer noch von dem jetzigen Zeitpunkt aus ungefähr noch 20 Jahre gedauert. Erst im Kapitel 21, als er 100 Jahre alt ist, bekommt er den Sohn. Also ich bin auch nicht der große Warter. Ich finde Warten echt anstrengend. Und das ist echt anstrengend, da dran zu halten. Aber er hat einfach eine Stärke entwickelt. Abraham rettet Lot. Es kommt auch zum körperlichen Einsatz. Er zieht mit 318 Männern aus seinem Hausstand los. Das müsst ihr euch mal geben. Also er hat 318 wehrfähige Männer gehabt, um diesen Krieg letztlich dann zu gewinnen. Das klappt auch. Also er kann sie zurückholen. Er vertraut auf Gott, auf seine Stärke, auf seine Ausrüstung, weil er mit Gott unterwegs ist. Das ist das, was ihn ausrüstet. Und dann kommt die Belohnung. Dann kommt, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, am Ende dieses Kriegs, wo er wieder nach Hause kommt, wo der Sieg errungen ist, begegnet ihm eigentlich Jesus. Der Priester, der König von Salem, der Priester des Höchsten, Melchisedek. Was ganz Besonderes, mitten in dieser Geschichte, sage ich jetzt mal, taucht Jesus auf. Er kommt ihm entgegen im Königstal, interessanterweise. Da heißt es, Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Er war ein Priester des Höchsten und er segnete Abraham und sprach, sei gesegnet, du Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist die Belohnung. Das ist der gedeckte Tisch. Ich schenke dir voll ein, Brot und Wein. Melchisedek, König von Salem, ein Bild für Jesus, eine Prophetie, ein Versprechen. Jerusalem, Stadt des Friedens, der König von Salem. Wird auch nochmal im Hebräerbrief näher drauf eingegangen, könnt ihr auch mal nachlesen. Dass er zum Beispiel auch keine, von ihm wird auch keine Geburt genannt oder er hat keine Jahreszahlen, der König von Salem, deshalb ist er ewig Priester durch alle Zeiten. Und wieder dieses Bild mit Brot und Wein. Ein Bild fürs Abendmahl. Jesus, unser Retter, unser Erlöser, hat sich selbst gegeben, sein Leib, sein Blut für uns gegeben, um wieder diese Beziehung zu Gott möglich zu machen, mit dem allmächtigen El Elyon. Wir sind eingeladen an den Tisch des Herrn. Wie oft genießt du die Tischgemeinschaft mit deinem Herrn? Abraham hat ihm dann den Zehnten gegeben und die andere Beute hat er an die Städtekönige verteilt. Er hat sich nicht bereichert. Er hat sich nicht von dem noch was genommen. Es war ihm genug. Er hatte genug. Er bekommt durch dieses Brot und Wein nochmal eine Zurüstung, nochmal einen Segen, eine Zusage. Es dauert immer noch 20 Jahre bis zu seiner Verheißung. Warten, Wege gehen, warten, weitergehen. Aber wir dürfen schon ein bisschen schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Er durfte das schon ein bisschen verschmecken. Wisst ihr, so wird das Ganze, diese Abrahamsgeschichte für mich so ein Bild für mein Leben. Die Berufung, Gottes Wort an mich, an dich. Gott ruft uns, er sieht dich und er will dich führen in ein neues Land. In sein Königreich, in das Himmelreich, das mitten unter uns ist. Schon jetzt. Und unser Jahr ist der Eintritt in dieses Neue, in dieses ewige Leben, das jetzt schon beginnt, wo Gott der Herr, der Herrscher ist, wo wir Gemeinschaft haben dürfen mit ihm, innigste Gemeinschaft. Und Leute, ist es mir so wichtig geworden in den letzten ein, zwei Jahren, das Abendmahl ist so ein Geschenk. Ja, ich finde es toll, wenn wir das hier in der Gemeinde zusammen machen, aber es ist wirklich was, wo wir auch für uns zu Hause machen können, dieses bewusste Eintreten an den Tisch des Herrn, zu sagen, ja Herr, hier bin ich. Ich lebe als Himmelsbürger, Staatsbürger. Das ist mein Königreich, in dem ich unterwegs sein darf, mitten in dieser Welt. Und ich brauche heute die Kraft durch dein Leib, durch dein Blut. Das ist uns gegeben. Wer Spaß hat oder sich interessiert, da gibt es ein ganz tolles Buch von Leo und Susanna Bicker über das Abendmahl, wie man das täglich machen kann. Zum Beispiel nur eine Idee. Ich finde es eine tolle Sache. Genau. Einfach eine Kraftquelle, die Gott uns gibt in unserem Alltag. Und so komme ich zum Schlusswort, zum Wort auf den Weg, was wir mitnehmen können von Abraham, was ich euch wünsche, dass ihr das mitnehmt. Was ist dein Wort? Was ist deine Antwort? Wo ist es dran, aufzubrechen und loszulassen? Was ist dein Land? Was ist gerade deine Herausforderung oder deine Sorge? Wo bist du besonders gesegnet, um ein Segen zu sein? Und vergiss es nicht, FaceTime am Tisch des Herrn. In dieser Gemeinschaft. Amen. Herr, ich danke dir, dass du dich uns so zeigst, auch in dieser alten Geschichte. Und ich bin immer wieder so begeistert, was deine Idee ist mit uns Menschen. Du siehst jeden Einzelnen und du möchtest uns in deine Gemeinschaft führen, dass wir als deine Kinder, als dein Volk leben und den Unterschied machen in dieser Welt. Und du rüstest uns aus, du segnest uns, um ein Segen zu sein. Und du rüstest uns aus und gibst uns, was wir brauchen. Und wir wissen, dass wir keinen Mangel haben. Wir können großzügig geben. Danke, Herr. Amen. Ja, okay.